请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 4. April 2024 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt das Vormosaik mit einem Bericht von Uta Arendtfleisch über den Künstler Chen Tingshi, ein Holzdruckkünstler und Bildhauer, der 1913 geboren wurde und 2002 starb. Anschließend führt Elon Huang in Rund um die Insel ein Gespräch mit Studenten verschiedener sächsischer Universitäten, die sich gerade im Rahmen des Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan in Taipei befinden. Nun zuerst die Nachrichten. Nach dem schweren Erdbeben gestern Morgen sind bisher 10 Todesopfer bestätigt worden. Über 1000 Menschen wurden verletzt. Taiwan dankt für die internationale Anteilnahme nach dem Erdbeben. Und Präsidentin Tsai Ing-wen betont die Bedeutung der Aufrechterhaltung und der Wiederherstellung von Transport und Verkehr nach Katastrophen. Die Meldungen im Einzelnen. Die Zahl der Todesopfer nach dem schweren Erdbeben in Ost-Taiwan gestern hat sich auf 10 erhöht. Ein bisher noch Vermisster wurde heute Nachmittag tot auf einem Wanderweg aufgefunden. Bis heute Nachmittag, rund 17.30 Uhr, wurden 10 Todesopfer bestätigt. 1067 Menschen wurden verletzt. 38 Personen werden noch vermisst. Gestern um 7.58 Uhr morgens ereignete sich an der Ostküste ein Erdbeben der Stärke 7,2. Das Beben erreicht in Ost-Taiwan Intensitäten bis 6. In Nord-Taiwan war das Beben mit Intensitäten bis 5 zu spüren, darunter auch im Großraum Taipei. Es folgten viele Nachbeben. Das Erdbeben verursachte Schäden an Gebäuden und Infrastruktur. Durch Erdrutsche und Steinschläge wurden Straßen blockiert. 660 Personen sind noch eingeschlossen. Davon befinden sich mehr als 600 in einem Hotel und Youth Activity Center in der Taroko-Schlucht. Innenminister Lin Yo-chang sagte heute morgens bei der Arbeitskonferenz des Katastrophenschutzzentrums, es seien bereits mehr als 24 Stunden nach dem Erdbeben vergangen. Die Suche nach den Vermissten und Bergung von Eingeschlossenen müsse unbedingt mit den größten Anstrengungen fortgeführt werden. Die Menschen, die seit dem Erdbeben gestern um 8 Uhr eingeschlossen sind, haben vielleicht nicht mehr genug Nahrungsmittel. Jede Sekunde zählt. Dessen müssen sich alle bewusst sein. Menschen in betroffenen Gebieten müssten bei Bedarf von der Luft aus versorgt werden. Das Präsidialamt dankt der internationalen Gemeinschaft für die Anteilnahme nach dem Erdbeben in Ost-Taiwan. Die Sprecherin des Präsidialamts, Olivia Lin, sagte, dass nach dem Erdbeben führende Politiker von 47 diplomatischen Verbündeten und anderen gleichgesinnten Ländern Mitgefühl zum Ausdruck gebracht haben. Sie dankte dafür im Namen der Regierung und der Bevölkerung Taiwans. Gemäß der Präsidialamtssprecherin haben nach dem Erdbeben Staatsoberhäupter und ranghohe Regierungsvertreter von Ländern, die diplomatische Beziehungen mit Taiwan unterhalten, ihre Sorge und ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht. Darunter die Präsidenten von Paraguay, Guatemala, Palau und die Premierminister von Eswatini, St. Christopher und Nevis, Belize, Tuvalu und St. Lucia. Auch ranghohe Vertreter anderer befreundeter Länder brachten ihre Anteilnahme zum Ausdruck. Darunter der Premierminister von Japan, der Präsident der Philippinen, der Premierminister von Indien, der Präsident des Europäischen Rates sowie führende Politiker der USA und dem Vereinigten Königreich, auch der Dalai Lama, habe Anteilnahme bekundet. Taiwans Regierung sei der internationalen Gemeinschaft aufrichtig dankbar für ihre Unterstützung. Die Sprecherin des Präsidialamts sagte, die Sorge und Anteilnahme aller sei herzerwärmend und verleihe Taiwans Gesellschaft noch mehr Stärke, um die Herausforderungen zu überwinden. Die Eisenbahnverbindung zwischen Ilan und Hualien ist heute wieder für den Eisenbahnverkehr geöffnet worden. Der Eisenbahnverkehr auf der Strecke zwischen Ilan und Hualien in Ost-Taiwan war nach dem schweren Erdbeben gestern heute Morgen wieder in Betrieb genommen worden. Abschnitte der Strecke wurden bei dem Erdbeben durch Steinschlag beschädigt. Wie die Taiwan Eisenbahn mitteilte, haben Mitarbeiter der Eisenbahn die ganze Nacht hindurch Reparaturarbeiten vorgenommen. Deshalb konnte die Strecke bereits um 6 Uhr morgens wieder eröffnet werden, wieder in Betrieb genommen werden. Es werden auf der Strecke zusätzliche Züge eingesetzt werden, da der Straßenverkehr durch Steinschlag und Erdrutsche zum Teil unterbrochen ist. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute die Bedeutung der Aufrechterhaltung und Wiederherstellung von Verkehrs- und Transportwegen betont. Sie besuchte heute das Katastrophenschutzzentrum im Hauptbahnhof Taipeh, um sich über die Situation nach dem Erdbeben zu informieren. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte: Ich möchte allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihre Arbeit danken. Ich möchte auch alle darum bitten, die dringlichen Maßnahmen weiterhin fortzusetzen und die Verkehrssituation genau zu beobachten und Transportmöglichkeiten jederzeit anzupassen, um so der Bevölkerung sichere und zuverlässige Dienstleistung zu bieten. Katastrophenrettung und Aufrechterhaltung von Transport und Verkehr sind gleichermaßen eine schwierige Aufgabe und harte Arbeit. So die Präsidentin. Taiwans Außenminister Joseph Wu hat in einem Interview mit der dänischen Zeitung Berlingske die Demokratien dazu aufgerufen, sich gemeinsam gegen die Ausbreitung von Autoritarismus zu stellen. Außenminister Wu sagte, er hoffe, dass Dänemark als demokratisches Vorbild die freie Wahl der Taiwaner, wie sie bezeichnet werden möchten, zu respektieren und nicht das demokratische Taiwan als Teil Chinas einzuordnen. Diese Aussagen des Außenministers beziehen sich auf eine kürzliche Entscheidung der dänischen Behörden, bei Aufenthaltsgenehmigungen für in Dänemark lebende Taiwaner als Herkunftsort China einzutragen. Außenminister Wu fügte hinzu, dass Dänemark mit dieser Entscheidung möglicherweise die chinesische Aggression gegenüber Taiwan legitimiere. Die Demokratien müssten sich gemeinsam gegen die Ausbreitung von Autoritarismus stellen. Er zog Vergleiche zwischen Taiwans Situation mit der Situation der Ukraine. Taiwan als Teil Chinas zu listen, habe auch Auswirkungen auf die internationale Gemeinschaft, so der Außenminister. Er erklärte, dass er 2019 am Kopenhagen-Demokratiegipfel teilgenommen habe und dort eine öffentliche Rede gehalten habe. Dänemark sei das erste europäische Land gewesen, das er in seiner Eigenschaft als Minister besuchte. Deshalb liege ihm Dänemark besonders am Herzen. Das Halbleiterunternehmen TSMC hat den Betrieb der Produktionsanlagen zum größten Teil wieder aufgenommen. Nach dem schweren Erdbeben gestern Morgen hat der Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation TSMC einen Teil der Produktion vorübergehend gestoppt. Wie TSMC mitteilte, wurden einige Bereiche der Fabrik in Hsinchu sofort evakuiert. Nachdem die Sicherheit der Arbeitsplätze sichergestellt war, konnten die Arbeitskräfte jedoch wieder zurückkehren. Gemäß TSMC sind durch das Erdbeben einige Produktionsanlagen beschädigt worden und die Produktion sei unterbrochen worden. Es seien jedoch keine Schlüsselelemente beschädigt worden. Bis gestern Abend seien bereits mehr als 70% der Produktionsanlagen wiederhergestellt worden. Die Kapazität der neuen Anlage Tainan sei zu 80% wiederhergestellt worden. TSMC arbeite daran, wieder volle Kapazität zu erreichen, so das Halbleiterunternehmen TSMC. Wegen des Feiertags blieb die Taipeh-Börse heute geschlossen. Deshalb gleich zum Wetter. Heute war es in Nord-Taiwan zunehmend bewölkt mit örtlichen Regenschauern bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius. In Mittel- und Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen bis 34 Grad in Mittel-Taiwan und bis 36 Grad in Süd-Taiwan. Die Aussichten für morgen Freitag. Im Norden meist bewölkt, vereinzelt etwas Regen bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad. In Mittel-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags kann es Regenschauer oder Gewitter geben bei Temperaturen bis 30 Grad. In Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt bis 34 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Donnerstag, dem 4. April 2024 von Radio Taiwan International. Nun folgt das vom Mosaik mit Uta Rindfleisch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, kürzlich hatte ich von einer Ausstellung des Nationalen Geschichtsmuseums über die Geburt der modernistischen Kunstbewegung in Taiwan berichtet. Bei dieser Ausstellung waren eindrucksvolle Werke vieler bedeutender Künstler zu sehen, größtenteils gemalte Werke. Daher fielen die wenigen Skulpturen besonders ins Auge, wie die des Holzdruckkünstlers und Bildhauers Chen Tingshi, der für Werke wie Johnny Walker berühmt wurde, die er aus Metallabfällen geschaffen hatte. Ich fühlte mich aber nicht nur durch die Werke des im Jahr 2002 verstorbenen Künstlers, sondern auch durch seine Geschichte angesprochen. Chen Tingshi, der 1913 geboren wurde, nimmt innerhalb der Kunstgeschichte Taiwans eine besondere Stellung ein. Der Stil seiner Werke reicht von klassisch bis zu modern. Er begann mit traditionellen Holzdrucken und schuf in seinem letzten Lebensabschnitt schließlich dreidimensionale Skulpturen. Er gehörte zur ersten Generation von Künstlern, die nach dem Krieg nach Taiwan gekommen waren, hatte die traditionelle Ausbildung eines chinesischen Gelehrten genossen, hatte auf dem chinesischen Festland den chinesisch-japanischen Krieg und danach den Bürgerkrieg zwischen den chinesischen Kommunisten und der Kuomintang erlebt, und dann in Taiwan den Vorfall vom 28. Februar 1947 sowie den darauffolgenden Ausnahmezustand und weißen Terror, wie auch den Kulturschock nach der Aufhebung des Kriegsrechts. Chen Tingshis Großvater hatte erfolgreich die kaiserliche Beamtenprüfung bestanden und seine Großmutter war die jüngste Tochter von Chen Baojun gewesen, einem kaiserlichen Beamten, der nach Taiwan versetzt worden war, um die Verantwortung für die Küstenverteidigung zu übernehmen. Dieser sorgte daher für den Bau mehrerer Festungen auf Taiwan. Sein Vater hatte immerhin noch die Beamtenprüfung auf Provinzebene abgelegt und seine Mutter stammte aus einer reichen Familie aus Hangzhou. Chen Tingshi hatte also beste Voraussetzungen und er schien auch die Veranlagung zu haben, in die Fußstapfen seiner Vorfahren treten zu können. Schon mit 4 Jahren lernte er von seiner Mutter chinesische Schriftzeichen und mit 8 Jahren hatte er bereits die konfuzianischen Klassiker und viele Gedichte gelesen und konnte auch selbst Gedichte klassischen Stils schreiben. In der Familie Chen gehörte das zur Grundausbildung und eigentlich schien ihm eine verheißungsvolle Zukunft gewiss. Doch als er 5 Jahre alt war, starb seine Mutter. Und mit 8 Jahren fiel er so unglücklich von einem Baum, dass er sein Gehör verlor, weshalb er auch aus der Gunst seines Vaters fiel, der eine zweite Frau nahm und mit dieser eine Reihe weiterer Kinder zeugte. So wohnte Chen Tingshi zwar in einer großen Familie, fühlte sich jedoch dennoch sehr einsam und entwickelte einen aufbrausenden Charakter. Mit der Zeit verlor er auch seine Fähigkeit zu sprechen, weigerte sich aber, die Zeichensprache zu lernen. Den Rest seines Lebens tauschte er sich mit anderen nur noch schriftlich aus. Das hatte auch zur Folge, dass er oft argwöhnte, andere würden schlecht über ihn sprechen und deshalb den Kontakt mit ursprünglich guten Freunden abbrach. Dennoch, als er 13 Jahre alt war, stellte seine Familie einen Lehrer ein, der ihm das Malen und klassische Gedichte beibringen sollte. Bei diesem lernte er aber nicht nur die klassische Landschafts-, Blumen- und Vogelmalerei, sondern auch das Schnitzen von Stempeln, was offenbar einen Einfluss auf sein späteres Werk hatte. Zum Glück hatte er also wenigstens die Kunst, die zu einem Ventil seiner Seele werden konnte. In seine Jugendzeit fiel die 4. Mai-Kulturbewegung in China, die alte Denkweisen und Traditionen kritisierte. Tsai Peiyuan, einer ihrer Anführer, trat dafür ein, die Religion durch ästhetische Erziehung zu ersetzen. Der aus dem Ausland zurückkehrende Künstler Xu Beihong trat für die Einführung westlicher Malweisen ein, um aus dem eng gesteckten Rahmen chinesischer Landschaftsmalereien auszubrechen und Kreativität und eigenständiges Denken zu fördern. Alles Ideen, von denen sich Chen Tingshi sehr angezogen fühlte. 1937 hatte er ursprünglich ein Studium an der Kunstfachschule Shanghais aufnehmen wollen, was allerdings durch den Ausbruch des Sino-Japanischen Krieges verhindert wurde. Stattdessen trat er in der südchinesischen Provinz Fujian, aus der er stammte, ins Militär ein, wo er Holzschnitte für verschiedene Zeitschriften und Bühnendekorationen für Theateraufführung jeweils mit propagandistischem Inhalt herstellte. Damals trat der berühmte Schriftsteller Lu Xun für die Verbreitung der Holzdruckkunst ein, denn einerseits waren die Ausgangsmaterialien dafür preiswert, andererseits ließen sie sich leicht in Schwarz und Weiß drucken und waren für die Allgemeinheit eine leicht zugängliche Kunstform. Außerdem waren Holzdrucke ein geeignetes Medium, neue Ideen zu verbreiten. Die jungen Künstler stimmten darin überein, dass die Materialien für Tusch- und Ölgemälde teuer waren und die Malweisen zeitaufwendig. Außerdem hatten die Themen dieser Kunstformen mit dem Alltagsleben der Bevölkerung wenig zu tun. Holzdrucke waren also auch für sie das am besten geeignete Ausdrucksmittel. Als die Japaner Fuzhou, die Hauptstadt der Provinz Fujian, besetzten, wurde die Theatergruppe, für die Chen Tingshi arbeitete, nach Jiangxi versetzt, wo er Jiang Jingguo, den Sohn Chiang Kai-sheks, kennenlernte, der dort Inspektor und Sicherheitskommandant war. Diesem Umstand mag es zu verdanken sein, dass er später in Taiwan nicht zum Opfer des Weißen Terrors wurde, denn schließlich wurden Holzdruckkünstler allgemein als Linke eingeordnet. Nach Ende des Krieges wurde Chen Tingshi von der Friedenszeitung eingeladen, nach Taiwan zu gehen und als künstlerischer Editor der Taiwan-Ausgabe dieser Zeitung zu dienen. Der Vorgänger dieser Zeitung war zwar ein Sprachrohr der Kuomintang gewesen, doch der Herausgeber der Taiwan-Ausgabe, Wang Xixiang, scheute sich nicht, Missstände in der Regierung und Korruption unter den neuen chinesischen Beamten auf Taiwan anzuprangern, wozu ihm Chen Tingshi entsprechende Karikaturen lieferte, die bei den Zeitungslesern im Süden Taiwans sehr gut ankamen, was Leserzuschriften zu entnehmen ist. Nach den Vorfällen vom 28. Februar war Wang Xixiang und Chen Tingshi klar, dass die Kuomintang-Regierung ihre kritische Zeitung nicht ungeschoren davonkommen lassen würde, weshalb sie sich rechtzeitig nach China absetzten. Als Chen Tingshi 1948 wieder nach Taiwan zurückkam, gab es die Friedenszeitung bereits nicht mehr und auch der Bürgerkrieg in China näherte sich seinem Ende. Als sich 1949 die Kuomintang-Regierung nach ihrer Niederlage in China nach Taiwan zurückzog, gingen umgekehrt viele Holzdruckkünstler nach China zurück, denn Künstler, die sich mit Themen der Arbeiter und Bauern beschäftigten, wurden gerne als den Kommunisten nahestehend, ja sogar als kommunistische Spione bezeichnet. Zurück blieben nur Huang Rongzang und der damals sehr zurückgezogen lebende Chen Tingshi. Huang Rongzang, der an der Pädagogischen Hochschule unterrichtete, wurde während der Zeit des Weißen Terrors unter dem Vorwurf der Spionage für die chinesischen Kommunisten hingerichtet und in einem Massengrab in Liuzhangli im Süden Taipehs verscharrt. Chen Tingshi, der in jener Zeit in der Taipei-Filiale der Provinzbibliothek Taiwans arbeitete, blieb dagegen verschont. Wie es für ihn dann nach der Zeit des Weißen Terrors weiterging, möchte ich Ihnen in der nächsten Sendung erzählen.
Sie hörten einen Beitrag von Uta Rindfleisch.
Radio Taiwan, international aus Taipei.
Nun folgt Rund um die Insel.
Rund um die Insel.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Derzeit befinden sich 30 Studierende verschiedener sächsischer Universitäten im Rahmen des Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan, kurz STIPT, in Taipei. Ich habe mich mit drei von ihnen auf dem Campus der National Taiwan University getroffen, dort wo sie den viermonatigen theoretischen Teil des Programmes durchlaufen. Meine drei Gesprächspartner waren Lukas Begand, Janis Kaliske und Christian Heim, die sich zunächst noch einmal selbst etwas vorstellen.
Okay, also ich bin Christian, ich bin 22 Jahre alt inzwischen und studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Dresden und bin glücklicher Teilnehmer der Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan.
Hallo, ich bin auch Wirtschaftsingenieurstudent. Ich bin Janis, bin 24 Jahre alt und auch Teil dieses Programms geworden.
Hi, ich bin's Lukas, studiere Maschinenbau in Dresden an der TU Dresden und bin auch Teilnehmer des STIP-Programms hier in Taiwan.
Genau, dieses ominöse Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan, das soll auch eine theoretische und praktische Ausbildung in der Halbleiterindustrie Taiwans enthalten. Könnt ihr dieses Programm einmal kurz erklären?
Genau, also das Programm besteht, wie eben schon gesagt, aus zwei Teilen. Der erste Teil besteht aus dem theoretischeren Teil, wo wir hier an der National Taiwan University sind und hier ein Semester lang studieren. Und dabei gibt es auch drei verschiedene Vertiefungsrichtungen. Einmal gibt es die Vertiefungsrichtung Modul and Equipment Engineering. Dann gibt es noch eine Vertiefungsrichtung im Bereich Intelligent Manufacturing und dann gibt's noch eine weitere Vertiefungsrichtung, Modul Integration heißt die, glaube ich. Und diese drei Vertiefungsrichtungen bieten eben auch verschiedene Einblicke in die Halbleiterfertigung hier an der Uni. Und dann im zweiten Teil sind wir bei TSMC in Taichung in der Trainingsfab und da bekommen wir vor allen Dingen praktische Einblicke in die Produktion, in die Fertigung von den Halbleitern.
Und das ganze Programm hier läuft auf Englisch oder müsst ihr auch Chinesisch lernen?
Also wir studieren auf Englisch, das stimmt schon. Allerdings haben wir auch die Möglichkeit, einen Chinesischkurs zu belegen und dann Einblicke auch in die chinesische Sprache hier in Taiwan zu bekommen.
Warum habt ihr euch denn für dieses Programm entschieden oder beziehungsweise für die Teilnahme an diesem Programm?
Also das hat für mich drei Gründe. Erstens natürlich offensichtlich das Interesse an der Halbleiterindustrie. Da vertiefe ich mich auch im Ingenieurbereich meines Studiums in diese Richtung. Dann zweitens natürlich auch das Interesse an TSMC selbst, der Company oder dem Unternehmen, einfach mal so den Einblick in dieses Unternehmen zu bekommen, wie das in der Praxis abläuft. Und drittens, ich war noch nie in Taiwan, geschweige denn im Raum Asien. Das heißt, ich wollte das einfach mal erleben, die Kultur kennenlernen, die Leute kennenlernen und auch ein bisschen Chinesisch lernen.
Für mich war es tatsächlich vor allem das Practical Training bei TSMC ein Auswahlgrund. Ich habe bisher schon einige Zeit in der Halbleiterindustrie verbracht, 2 Jahre als Werkstudent, ein halbes Jahr als Praktikant bei Infineon Technologies in Dresden und in Singapur. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür beworben, vor allem eben, weil TSMC eben Partner dieses Programmes ist. Und das fand ich unglaublich spannend. Und das ist ein Programm, das es eben noch nie zuvor gegeben hat, auch von TSMC-Seite bisher noch gar nicht. Und das war eben ein Hauptgrund.
Genau, das sieht bei mir ganz ähnlich aus. Also ich finde auch das praktische Training bei TSMC als mit der entscheidende Faktor für mich, an diesem Programm teilzunehmen. Und bin da auch schon gespannt, was uns da erwartet und finde natürlich auch interessant, mir geht's ähnlich wie Christian, ich war auch noch nicht im asiatischen Raum unterwegs und da die Kultur, das Land und die Menschen kennenzulernen, ist natürlich auch ein weiterer wichtiger Punkt für mich.
Und jetzt seid ihr 30 Studenten und Studentinnen hier und ich glaube, es haben sich aber mehr darauf beworben. In Zukunft sollen es auch so pro Jahr 100 sein oder so, die herkommen. Wie habt ihr euch denn für dieses Programm beworben?
Also das war ziemlich klassisch. Also man muss halt seinen Lebenslauf hochladen, seine bisherigen Noten im Studium, aus dem Studium. Dann muss man noch ein Motivationsschreiben verfassen und eben persönliche Angaben. Genau, das lädt man alles hoch und dann wird das von den Leuten im Hintergrund gescreent und dann wird man ausgewählt.
Okay, also es mussten hinterher nicht noch irgendwelche Prüfungen gemacht werden oder so?
Nein, also wir mussten noch nichts dergleichen machen.
Also TSMC und Taiwan war ja schon vorher ein Begriff.
Ja, die Namen konnte man auf jeden Fall zuordnen. Also insbesondere TSMC hat man schon in vielerlei Hinsicht gehört. Insbesondere als es dann angekündigt wurde, dass TSMC in Dresden, in unserer Heimatstadt, auch ein Werk bauen möchte, hat man sich natürlich damit noch intensiver beschäftigt. Und dann kam das Programm und wir waren dann begeistert von dem Programm und daraufhin haben wir uns dann auch direkt beworben.
Was macht denn die Halbleiterindustrie und TSMC für euch so interessant?
Also ich hatte eigentlich am Anfang meines Studiums noch gar nicht viel Interesse an der Halbleiterindustrie. Ich wusste gar nicht, dass Dresden da auch tatsächlich europaweit führend ist in der Hinsicht und dass jetzt eben verschiedene Werke eben noch Investitionen angekündigt haben im Raum Dresden, im Silicon Saxony. Das hat dann irgendwann auch bei mir das Interesse geweckt an der Halbleiterindustrie und ich habe mich dann damals schon angefangen, da mehr zu spezialisieren, vor allem in der Produktion und in der Logistik in der Halbleiterindustrie. Und die Halbleiterindustrie ist für mich total spannend, weil das in vielerlei Hinsicht die Cutting-Edge-Technologies umfasst. Das bedeutet, dass es heutzutage kaum eine andere Branche gibt, die komplizierter, schwieriger und fortschrittlicher ist. Und deswegen fand ich es unglaublich spannend, mich in diesem Bereich eben zu erweitern und Erfahrungen zu sammeln. Und deswegen finde ich das unglaublich lobenswert, dass TSMC dieses Programm aufgesetzt hat, um eben auch junge Menschen für die Halbleiterindustrie zu interessieren und später auch Fachkräfte zu fördern.
Genau, die Halbleiterindustrie vereint eben ziemlich gut Forschung und Wissenschaft mit tatsächlicher Produktion, dem angewandten Wissen, in dem Forschung direkt Anwendung findet und dann in der Produktion von Halbleiterchips umgesetzt wird. Und das ist halt besonders spannend, weil, wie Janis schon gesagt hat, dass tatsächlich die neuesten Technologien zum Einsatz kommen, die High-End-Fertigungsverfahren. Und das ist eben, was mich auch an der Technologie so begeistert.
Bei mir hat sich das auch erst im Studium entwickelt, dadurch, dass ich mich eben in Richtung Elektrotechnik oder Mikroelektronik vertieft habe. Das aus dem Grund, weil mich interessiert ist, wie so die eigentlich alle technischen Geräte um uns herum auf der allerkleinsten Ebene funktionieren. Das finde ich schon faszinierend und deswegen ja, hat sich eben dieses Interesse für Halbleiter bei mir entwickelt. Und TSMC als der Weltmarktführer in diesem Bereich war dann natürlich auch eine logische Konsequenz daraus.
Und was erhofft ihr euch so von eurem Aufenthalt jetzt hier in Taiwan? Forschungsmäßig, wissensmäßig, kulturmäßig?
Also besonders jetzt mit dem Fokus auf das Practical Training denke ich, dass es unglaublich wichtig und erfahrungsreich ist, einen ganz allgemeinen großen, aber auch intensiven Überblick über die gesamte Halbleiterindustrie zu bekommen. Deswegen sind wir eben nicht einfach nur in einer Facility von TSMC, sondern wirklich im Trainingszentrum, in dem Newcomer Training Center, wie vorhin schon erwähnt. Und dort werden wir intensiv vorbereitet auf alle möglichen Themen, dass wir wirklich in verschiedensten Bereichen Wissen haben. Und das ist etwas, was man so nur selten angeboten bekommt.
Genau, und da kann ich mich vielleicht anschließen. Und da gibt es dann eben im Anschluss auch für mich dann die Möglichkeit, zu schauen, in welche Richtung man später vielleicht auch sich weiter vertiefen möchte oder später dann arbeiten möchte, weil die Halbleiterfertigung bietet natürlich ganz viele Bereiche, von chemischen Aspekten zu physikalischen Aspekten oder eben auch direkt zur Elektrotechnik. Ja. Und da dann später zu wissen, in welchem Bereich man arbeiten möchte, dafür kann dieses Programm natürlich auch sehr gut genutzt werden.
Da kann ich mich auch nur anschließen, also genau, eben der Einblick in die Halbleiterfertigung, wie schon erwähnt wurde, mit den vielfältigen Aspekten, erstmal das so kennenzulernen und natürlich auch hier an der Uni, dass man vielleicht in den Modulen, die man hier hat, die man in Deutschland nicht so hat, nochmal was anderes lernt und natürlich auch, ja, das Land, die Kultur, das so kennenzulernen, was auch einer der Gründe, warum ich mich für das Programm entschieden habe.
Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Lukas Begant, Janis Kaliske und Christian Heim, Teilnehmer des Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan. Den zweiten Teil des Gespräches hören Sie in der kommenden Woche. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 4. April 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram und Twitter, sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.